Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 23 Uhr mit Martin Seiler. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an die Entwicklerfirma angekündigt. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass Gesundheitsdaten nicht gut genug geschützt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Bis Oktober können Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, ob sie die elektronische Akte nutzen wollen. Danach müssen sie sie einsetzen. Patientinnen und Patienten können der Nutzung widersprechen.
Die Europäische Kommission hat erstmals eine Alzheimer-Therapie zugelassen, die den Verlauf der Krankheit in einem frühen Stadium verlangsamen soll. Es handelt sich um den Antikörper Lecanemab. Fachleuten zufolge kommen allerdings nur wenige Alzheimer-Patienten für die Therapie in Frage. Es ist der erste Wirkstoff, der auf die Ursache der Krankheit abzielt. Bisherige Therapien behandeln lediglich die Symptome von Alzheimer. Das neue Mittel soll in wenigen Monaten in der EU verfügbar sein. Nach dem tödlichen Sturz eines 15-Jährigen aus einem Hamburger Hochhaus sind Haftbefehle gegen 4 Verdächtige erlassen worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um 4 Syrer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Sie waren kurz nach dem Vorfall festgenommen worden. Aus der Nachrichtenredaktion Katrin Schirwagen.
Die Haftbefehle lauten auf gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Eine 22 Jahre alte Irakerin wurde wegen mangelnden Tatverdachts wieder entlassen. In der Nacht zum Montag sollen die Verdächtigen eine Wohnung im 8. Stock eines Hochhauses gestürmt und die Anwesenden angegriffen haben. Auch ein 15-Jähriger wurde attackiert. Kurz darauf stürzte er vom Balkon und kam dabei ums Leben. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Mordkommission ermittelt.
Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar am Abend das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Im Halbfinale trifft Barcelona nun auf Inter Mailand oder den FC Bayern München. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland, nachts gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regen, auch dann sind Gewitter möglich, Höchstwerte 10 Grad in der Eifel bis 27 Grad an Oder und Neiße. Am Donnerstag gebietsweise freundlich, zeitweise Regen, bei Höchstwerten von 9 bis 27 Grad. Es ist 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich noch bis 5 Uhr gesperrt. A7 Fulda Richtung Kassel zwischen Hünfeld-Schlitz und Niederaula 4 Kilometer Stau. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist im Horster Dreieck wegen Bauarbeiten noch bis etwa 2 Uhr gesperrt. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Elmshorn und Horst-Elmshorn noch bis etwa 3 Uhr gesperrt. Dort wird eine Ölspur beseitigt und die Umleitung führt über die U127. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen dem Kreuz Schöneberg und Hohenzollerndamm wegen Wartungsarbeiten noch bis etwa 5 Uhr gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Hallo, guten Abend. Es sind keine guten Nachrichten für das weltweite Klima, die heute aus Europa kommen. Die Klimakrise spitzt sich nirgends so zu wie auf dem europäischen Kontinent. Wie sehr sich Europa gerade verändert, wie Europa sich zu einem Hotspot der Klimakrise entwickelt, das listet der neue Copernicus-Bericht auf. Der ist so etwas wie das offizielle Klimatagebuch Europas. Dahinter steht ein wissenschaftlicher Dienst der EU, der Wetter- und Umweltdaten weltweit sammelt, auswertet und bewertet. Mit Hilfe von Satelliten, Wetterstationen und Computermodellen. Für 2024 hält der Bericht fest, es war das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Erstmals lagen wir im Schnitt über 1,5 Grad und besonders betroffen ist eben Europa. Welche Folgen das hat, Katrin Schmid mit den Ergebnissen des Klimaberichts.
Heftige Stürme und Überschwemmungen in Europa haben im vergangenen Jahr mindestens 335 Menschenleben gefordert und weit über 400.000 Menschen in vielfältiger Weise betroffen und beeinträchtigt. Das geht aus einem aktuellen Bericht des EU-Klimadienstes sowie der Weltorganisation für Meteorologie hervor, für den rund 100 wissenschaftliche Beiträge und Grafiken ausgewertet und zusammengeführt wurden. Den Forschern zufolge war das Jahr 2024 nicht nur das wärmste je in Europa gemessene, mit Rekordtemperaturen in fast der Hälfte des Kontinents, sondern es war auch ein Jahr der Wetterextreme mit einem klimatischen Ost-West-Kontrast. Extrem trockene und oft rekordverdächtig warme Bedingungen im Osten Europas und warme, aber sehr feuchte Bedingungen im Westen. Den Wissenschaftlern zufolge nimmt auch der Hitzestress quer durch Europa zu. 2024 gab es die zweithöchste je gemessene Zahl an Tagen mit Tropennächten und Hitzestress.
Katrin Schmid mit den Ergebnissen des Copernicus-Klimaberichts. Der Klimawandel trifft Europa also besonders stark. Wie man darauf in Brüssel reagiert, fasst Thomas Spickhofen zusammen.
Alarmierend nennt Peter Liese, umweltpolitischer Sprecher der Christdemokraten im EU-Parlament, die Erkenntnisse von Copernicus.
Wir haben in Europa ein echtes Problem mit dem Klimawandel und das merken wir auch gerade in diesem Frühjahr. Nicht nur in Deutschland ist es außergewöhnlich trocken, in Osteuropa ist das noch schlimmer.
Und doch scheint der Kampf gegen den Klimawandel auf europäischer Ebene zuletzt in den Hintergrund gerückt zu sein. Der Krieg in der Ukraine, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, das sind die prägenden Debatten, während wichtige Elemente des Green Deals von Ursula von der Leyen unter die Räder geraten. Die Emissionsziele für Neuwagen zum Beispiel wurden gestreckt, die sogenannten Flottengrenzwerte, Kontrollen in der Agrarwirtschaft gelockert. Nicht alle Beschlüsse des Green Deals waren wirksamer Klimaschutz, erklärt Liese.
Wir haben viel unnötigen Ballast. Und wenn wir dauerhaft erfolgreich sein wollen und auch ein Vorbild für andere Länder sein wollen, dann müssen wir jetzt unnötigen Ballast abwerfen, aber unbedingt die Klimaziele erreichen.
Schon richtig, stimmt Timo Wölken von der SPD zu. Da, wo Europa zu streng gewesen sei und die eigene Industrie zerstört werde, müsse man nachjustieren. Aber die Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht als Totschlagargument benutzt werden, kritisiert Wölken.
Wenn ich jetzt immer wieder höre, ja, aber wir dürfen die Wettbewerbsfähigkeit nicht verlieren, dann bedeutet das für mich, dass da eins gegen das andere ausgespielt wird. Aber das ist es ja nicht. In einer dekarbonisierten Wirtschaft liegt auch ein wahnsinniges Potenzial, gerade für die europäische Industrie.
In vielen Bereichen würden auf europäischer Ebene gerade mehr Rückschritte als Fortschritte gemacht, findet Wölken. Dabei geht es für den Sozialdemokraten auch um eine weltweite Vorreiterrolle Europas im Klimaschutz.
Wir müssen als Europäerin international glaubwürdig bleiben. Und denn klar ist, dass wir als internationale Gemeinschaft diese Menschheitsaufgabe nur gemeinsam werden adressieren und bekämpfen können.
Immer noch offen ist zum Beispiel auch, welches konkrete Klimaziel sich die EU für 2040 setzt. Bis 2050 soll die Klimaneutralität erreicht sein, bis 2030 die Treibhausgasemissionen auf 55% gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Aber der Zwischenschritt für 2040, der ist umstritten. 90%, etwas mehr, etwas weniger. Auf jeden Fall müsse es jetzt schnell gehen damit, fordert Christdemokrat Peter Liese, die Welt warte auf Europa.
China und Indien werden sich nicht bewegen, wenn wir uns nicht festlegen. Und da kommt es nach meiner Einschätzung nicht so sehr darauf an, ob wir 2 oder 3% mehr auf den Tisch legen. Wir sollten ambitioniert sein, aber auch gleichzeitig realistisch. Wichtig ist, dass wir jetzt deutlich vor der Klimakonferenz in Belem ein Ziel auf den Tisch legen.
Für Michael Bloss von den Grünen ist der Copernicus-Bericht ein Beleg dafür, dass Europa noch nicht das Tempo aufgenommen hat, das es braucht.
Der Bericht zeigt, wir müssen uns beeilen, wir müssen schneller sein, nicht langsamer. Es ist ein Armutszeugnis von der Politik, dass sie nicht genügend darauf reagiert.
Sowohl in Europa wie auch im Koalitionsvertrag der mutmaßlichen neuen Bundesregierung sieht Bloss Rückschritte in der Klimapolitik. Das sei geradezu absurd, sagt Bloss.
Thomas Spickhofen mit Reaktionen aus Brüssel auf den Copernicus-Klimabericht. Und wir bleiben gewissermaßen noch beim Thema und schauen nun mal genauer nach Bayern. Jeder weitere Tag mit wolkenfreiem Frühlingshimmel verstärkt die Trockenheit und macht es wahrscheinlicher, dass 2025 Bayern tatsächlich einen Rekord bricht. Mit dem trockensten Frühjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Immerhin soll es in den kommenden Tagen wechselhafter werden. Monika Haas mit einem Überblick.
Vereinzelter Regen oder Gewitterschauer könnten mancherorts die anhaltende Trockenheit in Bayern lindern. Zumindest laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes. Allerdings werden sich kurze Niederschläge zunächst nur geringfügig auswirken, erklärt der Wetterexperte der ARD, Christian Lorenz.
Das hydrologische Winterhalbjahr, das ist der Zeitraum von November bis April, der weist ein Niederschlagsdefizit von ca. 30% auf. Es war also deutlich zu trocken, mit der Folge, dass nun wieder 65% der Flussmessstellen niedrige Abflussverhältnisse zeigen. Wir haben also wieder verbreitet Niedrigwasser.
Trotz niedriger Pegel soll an Ostern die Seenschifffahrt in Oberbayern wieder starten. Die Tier- und Pflanzenwelt an kleineren Bachläufen und flachen Uferstreifen, etwa am Lech, leidet dagegen unter dem Niedrigwasser. So ist beispielsweise der Stadtwald bei Augsburg trocken gefallen. Ein großes Biotop, in dem Fröschen und Kröten nun Laichplätze fehlen, so Naturschützer. Mit der Schneeschmelze sollten die Pegel zwar wieder steigen, allerdings ist im vergangenen Winter historisch wenig Schnee gefallen. Zuletzt war die Schneemächtigkeit vor 50 Jahren derart gering. In den bayerischen Bergwäldern ist die obere Bodenschicht teils so stark ausgetrocknet, dass sogar Waldbrandgefahr besteht. Dramatisch ist die Lage in Franken. Thomas Keller vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach sieht die Trockenheit als Bewährungsprobe für die neue nachhaltige Strategie im Wassermanagement des Landkreises.
Wir haben rund 5000 Bäume gepflanzt. Wir haben vereinbart, dass wir uns regelmäßig mit den Kommunen treffen zu sogenannten Wassertagen, um auch gerade bei neuen Baugebieten Thema Wasser sich als erstes zu widmen. Wir haben eine Kläranlage bereits umgerüstet als Wasserspeicher, die zweite folgt.
Auch in Wasserspeicher umgewandelte Entwässerungsgräben halten jetzt die Feuchtigkeit im Boden. Laut ARD-Meteorologe Christian Lorenz wird die lange Trockenphase zwar enden.
Vor allem in Franken, der Oberpfalz und in Schwaben sind bis zum Ostersonntag Regenmengen von 20 bis 40 Liter auf dem Quadratmeter, im Allgäu örtlich bis zu 50 Liter auf dem Quadratmeter möglich. Kaum Regen fällt dagegen in den Regionen vom Chiemgau, dem Berchtesgadener Land, über das Rottal bis zum Bayerischen Wald. Hier wird sich die Trockenheit noch zuspitzen.
Damit sich der Grundwasserspiegel in Bayern wieder normalisieren kann, fehlt weiterhin die Aussicht auf deutlich mehr Niederschlag.
23.12 Uhr ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht.
Wohin steuern die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump? Nachdem er Unternehmen und Behörden auf seinen weltanschaulichen Kurs der Anti-Wokeness zwingt, sind jetzt offenbar die Universitäten dran. Fördergelder in Milliardenhöhe für die Elite-Universität Harvard liegen auf Eis, weil die international renommierte Hochschule den geforderten Richtungswechsel etwa bei der Zulassung von Studierenden nicht mitmachen will. Helge Fuest hat in den Tagesthemen mit Konstanze Stelzenmüller gesprochen. Sie ist die Direktorin des Center on the United States and Europe und arbeitet bei der Brookings Institution, einer Forschungsstelle zu transatlantischen Beziehungen. Er hat sie gefragt, was hinter dem Machtkampf zwischen Donald Trump und der Elite-Universität steckt.
Ich glaube, man muss hier sagen, dass Harvard hier stellvertretend nicht nur für andere private Universitäten genommen wird, sondern ich glaube für das gesamte amerikanische Bildungssystem, denen die MAGA-Rechte, die ja Trump an die Macht gebracht hat, sozusagen korrupte Elitenbildungsreproduktion vorwirft, um es jetzt mal wissenschaftlich zu formulieren. Natürlich wird da Elitenreproduktion betrieben, aber eben auch ganz wichtige Grundlagenforschung auf einem Niveau, das weltweit Vergleichbares sucht. Und das steht jetzt wirklich, das ist jetzt in Gefahr. Man muss allerdings sagen, dass der Präsident von Harvard, die mit einer der reichsten dieser privaten Universitäten ist, eine so klare Position bezogen hat, ist auch wichtig für die weniger wohlhabenden und die kleineren privaten Universitäten, auch die öffentlichen, weil die sich damit sozusagen im Schatten von diesem Widerstand geschützt fühlen können.
Dann schauen wir etwas größer drauf. Das ist ja ein sehr radikaler und schneller Umbau, den Trump da steuert in den USA. Und obwohl vieles dabei chaotisch immer wieder aussieht, scheint eine Strategie dahinter zu stecken. Von wem und was ist sein Ziel?
Also ich glaube, es sind eigentlich zwei Gruppen, die hinter und um Trump versuchen, den amerikanischen Staat umzubauen und nebenbei im Übrigen auch die internationale Sicherheitsordnung, die Weltwirtschaftsordnung und die Weltwährungsordnung, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aber innenpolitisch geht es darum, eigentlich die amerikanische repräsentative Demokratie, die ja mal Pate gestanden hat für das westdeutsche Grundgesetz 1949 unter anderem, zu entkernen und die sogenannten Checks and Balances, also die Gewaltenteilung und die Gewaltentrennung, die Einhegung der Macht der Exekutive, all das aufzuheben zugunsten einer entgrenzten Exekutive, an deren Spitze dann der amerikanische Präsident mit im Grunde genommen also uneingeschränkter Machtwille stehen würde. Das ist ungeheuerlich, sowas hat es in der amerikanischen Verfassungsgeschichte noch nicht gegeben.
Sie sprechen die Gewaltenteilung an. Viele haben ja eine lange Zeit gehofft, dass eben diese Gewaltenteilung Trump daran hindert, die Demokratie besonders zu schwächen. Stimmt das dann nicht mehr?
Ich habe eben von einem Versuch gesprochen, einer Strategie. Ob diese Strategie aufgeht, ob die amerikanische Zivilgesellschaft, die Institutionen, die Mittlerorganisationen, zu denen ja auch die Universitäten gehören, ob die sich nicht doch erfolgreich wehren können, ist, glaube ich, noch offen. Diese Schlacht hat gerade erst angefangen und es war schon beunruhigend, dass sich in den Monaten seit der Wahl und seit der Amtseinführung von Trump am 20. Januar wochenlang erstmal sehr wenig Widerstand geregt hat gegen bereits sehr drakonische Maßnahmen. Aber jetzt sieht man langsam in den Institutionen, auch im Senat und im Kongress, ein Aufblühen, ein sich erstes Regen. Also ich hätte mir das früher gewünscht, viele Amerikaner und Amerikanerinnen auch. Aber ich glaube, jetzt ist der Kampf aufgenommen.
Verschlafen da beispielsweise die Demokraten ihre Aufgabe als Opposition? Weshalb ist es insgesamt im Land dann doch noch so ruhig?
Ich glaube nicht, dass es im Land ruhig ist. Vor ein paar Wochen haben wir gesehen, sogenannte Town Halls, also im Grunde genommen erregte Treffen von republikanischen Kongressabgeordneten in ihren Wahlkampfbüros zu Hause quer durch die USA, wo diese Abgeordneten von Bürgern beschimpft wurden. Sie wurden dann erstmal, glaube ich, von der Parteileitung angewiesen, keine solchen Wahlkampfbüro-öffentlichen Treffen mehr zu machen mit Bürgern. Da ist der Unmut sehr groß und der ist spätestens dann, glaube ich, für jeden Amerikaner spürbar geworden mit dem Chaos auf den Finanzmärkten nach dem sogenannten Liberation Day am 2. April, als die Strafzölle verkündet wurden. Weil fast jeder Amerikaner eine aktiengestützte Rente hat, den sogenannten 401k-Plan, und den in der Regel sehr regelmäßig auf einer Börsen-App checkt. Und da wurde auch nach dem letzten klar, dass das unmittelbar den eigenen Haushalt und das eigene Portemonnaie betrifft. Und das wurde dann sehr schnell an die Abgeordneten und nach Washington gemeldet.
Konstanze Stelzenmüller war das, Direktorin vom Center on the United States and Europe, im Gespräch mit Helge Fuest in den ARD-Tagesthemen. Wie umgehen mit Menschen, die eingewandert sind, aus ihrer Heimat geflohen sind und dann Straftaten im Ausland begehen? Auch hier in Deutschland wird darüber ja immer wieder diskutiert und bei besonders schweren Straftaten werden diese Menschen dann auch meistens in ihre Heimatländer wieder abgeschoben. Donald Trump geht hier noch einen Schritt weiter. Er will verurteilte US-Bürgerinnen und Bürger abschieben. Wohin? Das hat er sich auch schon überlegt, und zwar nach El Salvador. Wie er darauf gekommen ist, erzählt Carsten Kühntop.
In dem Megagefängnis Cecot in El Salvador sitzen derzeit Schätzungen zufolge etwa 40.000 Menschen ein. Einige hundert von ihnen wurden im März aus den USA abgeschoben, angebliche Bandenmitglieder. Für ihre Unterbringung lässt US-Präsident Trump rund 6 Millionen Dollar nach El Salvador überweisen jährlich. Erst am Wochenende hatte man 10 weitere Menschen dorthin ausgeflogen, auch sie Ausländer. Das Ganze funktioniert so gut, dass Trump nun erneut laut darüber nachdenkt, mit kriminellen US-Bürgern ähnlich zu verfahren. Wir haben einheimische Kriminelle. Kriminelle, die Leute vor die U-Bahn stoßen oder die ältere Ladies mit einem Baseballschläger hinten auf den Kopf hauen, wenn die gerade nicht hinschauen. Absolute Monster. Die würde ich gerne zu der Gruppe dazu tun und sie aus dem Land schaffen. Aber wir müssen da mal die Gesetze checken, okay?
Trump sprach im Oval Office vor Reportern, als er El Salvadors Präsident Nayib Bukele begrüßte. Es war nicht das erste Mal, dass Trump sagte, er würde kriminelle Amerikaner gerne nach El Salvador schicken. Aber so deutlich wie jetzt äußerte er sich bisher nicht. Trump fügte hinzu, dass die Justizministerin gerade prüfe, wie die Rechtslage diesbezüglich sei. Aus Sicht des ehemaligen Staatsanwalts Elliot Williams ist sie eindeutig. Zum Beispiel allein schon wegen des 8. Verfassungszusatzes. Der verbietet grausame und ungewöhnliche Bestrafung, worum es sich bei einer Überstellung in ein Gefängnis in El Salvador zweifelsfrei handele. Williams bei CNN. Die Verfassung sagt wortwörtlich, wie Menschen zu inhaftieren sind. Das gilt seit 250 Jahren. Aber Donald Trump blufft fast nie, sondern auf diese Weise normalisiert er Dinge. Er haut einfach mal was raus. Und dann sagen die Leute, ach, der macht Scherze. Das Gesetz ist aber ganz klar. Kaum Hoffnung gibt es für Kilmer Abrego Garcia. Der Salvadorianer war im März aus den USA in das CECOT-Gefängnis abgeschoben worden. Ein Fehler, wie die Trump-Regierung danach eingestand. Gefragt, ob er etwas für den Mann tun werde, antwortete El Salvadors Präsident Bukele.
The question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States?
Lächerlich sei diese Frage, so Bukele. Wie könne er einen Terroristen in die Vereinigten Staaten schmuggeln? Gegen Abrego Garcia wurde in den USA nie Anklage erhoben. Die US-Regierung behauptet jedoch, der Migrant sei ein Bandenmitglied, veröffentlichte dafür bisher aber keine Beweise. Abrego Garcia genoss rechtliche Duldung in den USA. Der oberste Gerichtshof urteilte kürzlich, die Regierung müsse eine Rückkehr von Abrego Garcia nach Amerika unterstützen.
Carsten Kühntop berichtete. Sie hören die ARD-Infonacht um 23.21 Uhr. Vor 80 Jahren begann die Schlacht um Berlin. Am 16. April 1945 morgens um 3 beschoss die Rote Armee die Wehrmacht an der Ostfront 70 Kilometer vor der Hauptstadt auf den Seeloer Höhen. In den Tagen und Wochen bis zum 2. Mai rückte die Rote Armee mit Hilfe von polnischen Soldaten immer weiter vor und eroberte schließlich Berlin. Die Zeitzeugin Marianne Lebin hat die Schlacht als Kind in Berlin erlebt und erzählt anlässlich des Jahrestags von ihren Erinnerungen an diese letzte Phase des Zweiten Weltkriegs. Christoph Schrag hat sie getroffen.
Und einige junge Soldaten wollten natürlich überleben und wollten flüchten, die wollten nach Hause.
Das ist Marianne Lebin. Die heute 86-Jährige war 6 Jahre alt, als die Schlacht um Berlin begann.
Denn jetzt wurden ja die 15-16-Jährigen eingezogen, obwohl die noch gar nicht wehrpflichtig waren. Und zwei dieser deutschen Soldaten wurden hier am Hackeschen Markt aufgehängt. Da, wo ja Raumoptik jetzt ist, an der Laterne hier an diesen Ständer, hingen die beiden Soldaten mit einem Schild um, Deserteur oder Verräter oder alle Fälle ein Schild hatten die um Hals und hingen mehrere Tage hier. Keiner hat sich getraut, diese Soldaten abzunehmen. Und das ist für mich so schlimm gewesen, dass ich dieses Bild nicht vergessen habe.
Auf einem Spaziergang durch das Wohngebiet in Mitte, in dem sie auch heute noch zu Hause ist, erinnert sich die Zeitzeugin daran, wie sie als Kind die letzten Kriegstage hier in der Stadt hautnah miterleben musste.
Hier wurden ja viele auf der Straße auch erschossen. Also hier waren ja ganz schlimme Kämpfe, Straßenkämpfe. Und da lagen die Toten reihenweise. Und wir hatten ja keine Spielplätze. Und wir sind dann spielen gegangen. Es ist heute Unverständnis, aber was anderes hatten wir nicht. Wir haben Springen über die Toten gemacht. Wir sind als Kinder über die Toten gesprungen. Ich war 6 Jahre. Wir haben ein Schwer schafft es, über eine Leiche zu springen. Dann haben die Jungs noch eine daneben gepackt. Dann haben wir also versucht, es zu schaffen, über 2 Tote. Also heute frage ich mich, wie man überhaupt als Kind zu sowas fähig ist. Aber das war die ganze Situation. Man war, ja, man war ein Mensch unter den anderen. Anderen haben das auch gemacht, hat man als Kind mitgemacht.
Zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester lebte Marianne Lebin in einer Wohnung in der heutigen Max-Bär-Straße im zerbombten Berlin. Eine Wohnung, die nur deswegen frei wurde, weil die ursprünglichen jüdischen Bewohner deportiert worden waren. Levin selbst ist auch jüdischer Abstammung, konnte aber den Deportationen entgehen.
Ja, das muss ich so sagen, wir waren Menschen zweiter Klasse. Wir durften nicht mal eigentlich in den Luftschutzkeller. Wir hatten aber einen netten Gemüsemenschen bei uns dazu wohnen. Dann hat der mich in seinen Gemüsekeller mit runtergenommen, dass man denn irgendwie geschützt war. Nicht aus draußen, wo die Flieger kommen oder die Bomben.
Marianne Levin überlebt. Die Schlacht um Berlin endet am 2. Mai 1945. Wenige Tage später ist der Zweite Weltkrieg vorbei. Aber die schlimmen Erinnerungen aus frühester Kindheit, die ist Levin nie mehr losgeworden.
Meine Kindheit war begleitet in den Jahren von Toten, die mich nie verlassen werden. Und wenn ich jetzt diese ganzen Bilder von den Kriegsgeschehen sehe, ob es Ukraine ist oder Nahe Osten, ist egal. Die Bilder gleichen sich irgendwie. Es ist manchmal nachts schlimm, weil diese Dinge wiederkommen.
Die Zeitzeugin Marianne Levin mit Erinnerungen an die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Zusammengestellt von Christoph Schrag.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Irina Gneb und mit dem erwarteten Champions League aus von Borussia Dortmund. Der BVB verabschiedete sich allerdings mit Applaus aus der Königsklasse. Nach dem 0:4 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Barcelona gewann der Bundesligist zu Hause mit 3:1. Aus Dortmund berichtet Daniel Neuhaus.
Borussia Dortmund hat alles für das Wunder vom Westfalenstadion getan. Am Ende reichte es aber nicht. Aber es war ein sehr, sehr ordentliches Spiel von Borussia Dortmund und es gab einen verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Barcelona. Der erste Dortmunder Sieg gegen Barcelona überhaupt. Früh eingeleitet durch das Elfmetertor von Guirassy nach 11 Minuten. Und kurz nach der Pause war es wieder Guirassy, der auf 2:0 erhöhte. Und wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn es nicht dieses Eigentor von Benzema bei Ini gegeben hätte in der 53. Minute. Aber Dortmund kam zurück, wieder mit Guirassy zum 3:1 und hatte auch danach noch Chancen. Aber es reichte nicht, um das 0:4 aus dem Hinspiel aufzuholen. Borussia Dortmund scheidet also nach einem 3:1 im Rückspiel aus und kann mit erhobenem Kopf die Champions League verlassen.
Barcelona trifft im Halbfinale nun auf den FC Bayern oder Inter Mailand. Zweiter bereits feststehender Halbfinalist ist Paris Saint-Germain. Der französische Club setzte sich gegen Aston Villa durch. Und damit der Blick zum Tennis. Titelverteidiger Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in München nach einer enttäuschenden Leistung bereits in der ersten Runde gescheitert. Er unterlag dem an Nummer 5 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo 0:6 und 2:6.
Tut mir leid, dass im deutschen Publikum hier in München speziell mit dem Turniersieg. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass jetzt hier noch ein bisschen Ruck geht, dass ich gut spiele heute, aber es war leider keine gute Leistung und habe verdient verloren.
Anders Jannik Hanfmann und der erst 17-jährige Diego de Dura Palomero, die beide überraschend das Achtelfinale erreichten. Wir bleiben in München. Die Basketballer des FC Bayern haben weiter die Chance, sich für die Playoffs der Euroleague zu qualifizieren. Im Play-in-Spiel setzten sich die Münchner in der Verlängerung gegen Roter Stern Belgrad durch. Mit einem weiteren Sieg am Freitagabend wäre das Viertelfinale perfekt. Und damit der Blick auf die Basketballerinnen. Keltern und Salui haben das Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Keltern setzte sich im entscheidenden 5. Halbfinale deutlich gegen Osnabrück durch. Salui bezwang Titelverteidiger Alba Berlin nach Verlängerung mit 75:67. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Salui verteidigte robust, war vor allem aus der Distanz deutlich sicherer und erfolgreicher als die insgesamt fehlerhaften Berlinerinnen und lag zur Pause mit 12 Punkten vorn. Mit einem 9:0-Lauf unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte war Alba wieder dran, agierte jetzt in der Defense aggressiver und konsequenter und lag schon vor dem Schlussviertel knapp vorne. Salui gelangen im dritten Viertel ganze 3 Punkte. Aber die aufopferungsvoll kämpfenden Saarländerinnen blieben trotz hoher Foulbelastung dran. Alba rettete sich mit 2 Freiwürfen in die Verlängerung, schien mit der tieferen Bank im Vorteil zu sein, aber Salui behielt die Nerven und gewann angeführt von der überragenden Martha Börs am Ende verdient. Im Finale trifft der Außenseiter auf den Hauptrundenersten Keltern.
Die deutschen Eishockeyfrauen haben zum Abschluss der WM-Vorrunde in Tschechien die 2. Niederlage kassiert. Gegen Japan verlor das DEB-Team mit 0:1. Jan Günther berichtet.
Das einzige Tor fiel im Mitteldrittel. Okita traf zur zu diesem Zeitpunkt verdienten Führung für Japan. Das deutsche Team steigerte sich im Schlussviertel, konnte die 0:1 Niederlage aber nicht verhindern und blieb damit zum ersten Mal bei diesem Turnier ohne Torerfolg. Deutschland war bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel für das Viertelfinale qualifiziert und beendet die Gruppe B als Tabellendritter mit 2 Siegen und 2 Niederlagen.
In der Runde der letzten 8 trifft das DEB-Team nun als klarer Außenseiter auf Vorjahresfinalist USA.
Und das war das Wichtigste vom Sport, zusammengefasst von Irina Gneb.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Resa Waffer. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das System wird bereits seit Monaten in einigen Modellregionen getestet. Aus der Nachrichtenredaktion Daniel Runge.
Fachleute hatten gewarnt, dass die gespeicherten Gesundheitsdaten nicht ausreichend geschützt sind. Dieses Problem ist aber offenbar gelöst. Das geht aus einem Brief von Gesundheitsminister Lauterbach an die Firma Gematik hervor, die das System entwickelt hat. In der elektronischen Patientenakte sollen wichtige Informationen zentral erfasst werden, etwa ärztliche Befunde, Röntgenbilder oder Rezepte. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Patienten können der Erfassung ihrer Daten widersprechen.
Die Europäische Kommission hat erstmals ein Alzheimer-Medikament zugelassen, das den Verlauf der Krankheit in einem frühen Stadium verlangsamen kann. Der Wirkstoff ist allerdings nur für einen kleinen Teil der Alzheimer-Patienten geeignet. Er verringert die gefährlichen Ablagerungen im Gehirn. Aus der ARD-Wissenschaftsredaktion David Beck.
Das bedeutet zwar, dass die Ursache der Erkrankung bekämpft wird. Damit ist es auch das erste zugelassene Medikament, das das kann. Aber leider kann es den Schaden, der schon angerichtet ist, nicht mehr reparieren. Das bedeutet, es kann den Verlauf etwas verlangsamen, aber nicht aufhalten oder sogar rückgängig machen. Für die beste Wirkung müsste man mit der Behandlung deswegen natürlich so früh wie möglich anfangen. Was es also für eine erfolgreiche Behandlung neben solchen Medikamenten auch braucht, ist eine zuverlässige Früherkennung und ein flächendeckendes Screening.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor unzulässigen Zugeständnissen in den Verhandlungen mit Russland gewarnt. Auch die vom Kriegsgegner besetzten Gebiete gehörten zum Einheitsstaat Ukraine, sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Rutte in der Hafenstadt Odessa. Dies sei eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürfe. Russland hatte 2014 die ukrainische Krim annektiert. Weitgehend besetzt sind inzwischen auch die Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischschja. Der Klimawandel zeigt nach Einschätzung von Experten immer häufiger und immer heftiger Auswirkungen in Europa. Nach einem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie war 2024 das bislang heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem hätten Extremwetter wie Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Mindestens 335 Menschen seien durch die Wetterextreme ums Leben gekommen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise noch Schauer oder vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte 13 bis 5 Grad. Morgen meist heiter und trocken, im Westen wechselhaft mit Regenfällen und ein paar Gewittern. Höchstwerte 10 Grad in der Eifel bis 27 Grad an Oder und Neiße. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten im Tunnel Löwenich noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A7 Hannover Richtung Hamburg ist im Horster Dreieck wegen Bauarbeiten noch bis 2 Uhr gesperrt. Die A23 Hamburg Richtung Heide ist zwischen Elmshorn und Horst-Elmshorn wegen der Beseitigung einer Ölspur noch bis etwa 3 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt dort über die U127. Auf der A93 Holledau Richtung Regensburg ist der Tunnel Prüfening nach Auslösung der Höhenkontrolle gesperrt. Die A100 Stadtring Berlin Richtung Wedding ist zwischen dem Kreuz Schöneberg und Hohenzollerndamm wegen Wartungsarbeiten noch bis etwa 5 Uhr gesperrt. Und A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Süd und Pforzheim Ost 3 Kilometer Stau.
Die ARD Infonacht.
Mit Alex Franz einen schönen guten Abend. Öl, das ins Meer fließt, ist eine Katastrophe für die Natur. Vor der russischen Schwarzmeerküste tritt seit Monaten Öl aus zwei havarierten Tankern aus, die dort Mitte Dezember bei einem schweren Sturm gekentert waren. Seitdem reinigen dort Freiwillige die Strände, versuchen Vögel und Delfine noch zu retten.
Russland hat sich lange Zeit gelassen, dort selbst aktiv zu werden. Erst jetzt hat Präsident Putin eine ungewöhnliche Sicherungsmaßnahme angeordnet. Stefanie Markert über das Ausmaß der Ölpest vor der Küste des russischen Schwarzmeerkurorts Anapa, unweit der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim.
Die Gefahr ist da. Der Einsatzstab der Region Krasnodar meldet auf Telegram, 296 eingesammelte Säcke mit ölverschmutztem Material vom Meeresboden allein in den letzten 24 Stunden. Für den Sommer sind nach Angaben des Familienausschusses der Staatsduma schon rund 40% der Urlaubsbuchungen für Anapa storniert worden. Die Toxikologin Svetlana Mesina sagte beim regierungskritischen YouTube-Kanal Zhivoy Gvost, es gibt Strömungen und Stürme, die alles aufwirbeln können. Ich würde aber nicht in Panik geraten, wenn ich in Georgien wäre. Dass das gesamte Schwarze Meer verschmutzt sei, stimmt nicht. Man muss aber stets auf der Hut sein und den Kontakt mit dieser Substanz meiden. Auf einer Regierungssitzung hat nun Präsident Putin erklärt, einer der zwei havarierten Tanker sei demontiert und für den anderen in 20 Metern Tiefe. Da ist geplant, einen Sarkophag drauf zu platzieren. Ich gehe davon aus, dass alle Arbeiten mit dem zweiten Tanker so strukturiert sein werden, dass keine zusätzlichen Probleme beim Abpumpen des Öls und bei der Entsorgung der am Boden verbleibenden Ölreste entstehen. Im Wasser seien noch drei Wrackteile, präzisiert Vizepremier Savelyev. Der Bug des einen sowie Bug und Heck des anderen Tankers. Die ursprüngliche Ölmenge 9200 Tonnen. Insgesamt ist dort noch eine ganze Menge Heizöl vorhanden, 3.919 Tonnen. Aus Umweltschutzgründen haben wir uns nun entschlossen, alles mit einem Sarkophag und Kofferdämmen abzudecken. Die werden Luken zum Abpumpen des Heizöls haben. Danach entsorgen wir auch die restlichen drei Wrackteile. Alles soll sturmsicher gebaut werden und den Schiffsverkehr durch die Straße von Kertsch nicht behindern. Der deutsche Greenpeace-Meerescampaigner Thilo Mark hegt jedoch Zweifel. Er sei seit 25 Jahren gegen Ölkatastrophen im Einsatz und habe von so einer Technik bislang nur im Zusammenhang mit der Atomkatastrophe von Tschernobyl gehört. Er würde sich wundern, sagte er der ARD, wenn dies mehr als eine Verlautbarung sei und glaube erst dran, wenn der Sarkophag wirklich da sei.
Informationen von Stefanie Markert.
Wirtschaft.
Richard und Maurice MacDonald eröffneten 1940 ein Restaurant, dessen Name die nächsten Jahrzehnte Geschichte schrieb. Doch McDonald's, so wie wir es heute kennen, wurde erst 15 Jahre später daraus, als ein Geschäftsmann vor 70 Jahren das Potenzial der Burgerkette erkennt und McDonald's zur weltweiten Markenikone werden lässt. Samuel Jakisch erzählt, wie damals alles begann.
Ray Kroc war ein Handelsvertreter für Milchshake-Maschinen und ein Mann mit gutem Riecher. Als ihm die Brüder Richard und Maurice MacDonald von ihrer Idee erzählen, das Prinzip der Fließbandproduktion aus der Autofabrik auf das Burgerbraten zu übertragen, erkennt er das Potenzial. Am 15. April 1955 kauft Ray Kroc den Brüdern MacDonald die Vermarktungsrechte ab und eröffnet sein eigenes Schnellrestaurant unter dem gleichgebliebenen Namen in seiner Heimat Illinois. Das läuft so gut, dass Kroc kurze Zeit später das gesamte Unternehmen kauft, an die Börse bringt und als Franchise-Filialnetz auf das ganze Land ausdehnt. Mit Effizienz, Standardisierung, Skalierbarkeit und einem Namen, der einfach gut klingt.
I like the sound of it. It sounded wholesome and it sounded
Ich mochte den Sound. Es klingt so gesund und ehrlich, nicht nach unnötiger Spielerei. McDonald's, das klingt doch wie Tiffany's. Wir sind das Tiffany's der Hamburger.
Schnell, bequem und verlässlich, das trifft den amerikanischen Konsumgedanken der 50er und 60er Jahre. Und der kulminiert schließlich in der Schaffung eines Kulturphänomens. Der Big Mac wird zum Symbol für amerikanischen Überfluss und zur weltweiten Referenzgröße einer neuen, kaufkräftigen Mittelschicht, die es sich leisten kann, zu viel auf dem Teller zu haben. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich McDonald's auch zum Synonym für Übergewicht, Plastikmüll, Verdrängung und prekäre Arbeitsbedingungen in den sogenannten Mac-Jobs. Sozialkritische Künstler von Andy Warhol bis Eminem arbeiten
arbeiten sich an der weltweiten Metapher für Konsumgesellschaft und Ausbeutung ab. Seit 70 Jahren ist McDonald's ein Spiegel gesellschaftlicher Trends, von der Industrialisierung bis zur Nachhaltigkeit, von der Kapitalismuskritik zurück zur Erinnerung an eine vermeintlich einfachere Zeit. Ein Kindermenü mit Spielzeug drin, Disney, Barbie, Hot Wheels und Co. haben McDonald's zum gemeinsamen Nenner ganzer Generationen gemacht. Bis heute ist McDonald's herausgefordert, sich immer wieder anzupassen. An vegane Hamburger, digitale Bestellsysteme und sinkende Kaufkraft der Stammkundschaft. Das scheint dem Unternehmen zu gelingen. Mit über 8 Milliarden US-Dollar Gewinn, 36.000 Filialen in mehr als 100 Ländern. Tendenz immer noch steigend.
Samuel Jakisch mit der Geschichte hinter dem Fastfood-Riesen McDonald's. Sie hören die ARD-Infonacht um 20 Minuten vor Mitternacht. Seit mehr als einem Jahr gilt das neue Cannabis-Gesetz. Die teilweise Legalisierung der Drogen sollten dazu beitragen, den illegalen Handel mit Marihuana auszutrocknen. Doch bis jetzt gibt es nur sehr wenig legal produziertes Cannabis. Die meisten Konsumenten bedienen sich offenbar weiter bei illegalen Drogenhändlern. An Deutschlands größtem Paketumschlagplatz, dem Flughafen Köln-Bonn, registriert der Zoll eine starke Zunahme des Cannabis-Schmuggels nach Deutschland. Oliver Köhler berichtet.
Im Frachtzentrum eines großen Paketdienstes läuft Spürhündin Laika über ein Fließband. Im Vorbeigehen schnüffelt sie an Paketen und Päckchen, die auf dem Band liegen. Plötzlich stoppt Laika, hält die Nase an ein Paket und bleibt ganz ruhig. So zeigt die Hündin an, dass sie Drogen gefunden hat. Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln öffnet das Paket. Zum Vorschein kommen etwa 3 Kilogramm Marihuana.
Wir haben da im Moment eine wahre Flut von Marihuana aus den USA. Hintergrund ist, dieses Marihuana ist sehr beliebt bei den Konsumenten. Es gibt einen großen Markt dafür in Europa.
Bisher waren die Pakete mit Marihuana für Empfänger in ganz Europa bestimmt. Das hat sich aber geändert, sagt Zollbeamter Ahland.
Also bei Marihuana haben wir im Moment eine starke Zunahme von deutschen Empfängern. Wir bekämpfen hier ja auch den internationalen Schmuggel, also erstmals ist uns egal, wo soll's hin. Aber wir merken in den letzten Monaten, dass immer mehr deutsche Empfänger dazukommen.
Ob das an der teilweisen Legalisierung von Cannabis in Deutschland liegt, weiß der Zoll nicht. Im nächsten Paket soll eine Deckenleuchte stecken, die ist aber ungewöhnlich schwer. Die Beamten müssen nicht lange suchen, sie finden kiloweise Marihuana in der Lampe. Das Paket kommt aus Thailand, auch aus Asien kommen große Mengen Marihuana nach Deutschland.
Aber dass sowas Marihuana so aufwendig versteckt wird, ist dann doch eher die Seltenheit im Moment. Meistens liegt es einfach nur so im Karton drin.
Was Spürhunde nicht finden, können die Zollbeamten oft auf ihren Röntgengeräten erkennen, erklärt Jens Ahland vom Hauptzollamt Köln.
Wir sehen hier sogar die einzelnen Verpackungen. Das werden wieder so vakuumierte Verpackungen sein und davon eben in Hülle und Fülle. Aber wir schauen mal rein.
Auch das Paket kommt aus den USA. In den Vakuumbeuteln steckt Marihuana aus Kalifornien. Der Absender hat die Drogen aufwendig verpackt, damit Hunde sie nicht riechen können.
Eine Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, vierte und unter der fünften Schicht kommt dann das Marihuana. 5 bis 7 Kilo sind das auf jeden Fall. Da reden wir schon von einem Straßenverkaufswert von knapp 150.000 Euro. Allein für ein so ein Paket.
Sagt der Zollbeamte. Klar ist, bei solchen Mengen sind die Pakete mit Marihuana nicht für Privatleute bestimmt. Das ist Nachschub für Dealer. Ganz offensichtlich boomt der illegale Cannabishandel in Deutschland. Der Zoll stellt die Drogenpakete sicher und leitet Strafverfahren gegen Absender und Empfänger ein.
Wir wollen natürlich an die Hintermänner ran. Wir wollen Strukturen aufdecken. Und dafür ist unsere Zollfahndung prädestiniert und arbeitet auch Europa und weltweit zusammen mit anderen Behörden, um Drogenringe und Händlerstrukturen zu sprengen.
Jede Nacht kommen auf dem Flughafen Köln-Bonn per Luftfracht hunderte Tonnen Pakete aus aller Welt an. Wie viele Drogen hier pro Nacht umgeladen werden, weiß niemand genau. Der Zoll findet wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs.
Oliver Köhler berichtete.
Die ARD-Infonacht.
Seit 2 Jahren tobt im Sudan ein blutiger Machtkampf zwischen der Armee von Militärherrscher Al-Burhan und der RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Daglo. Was als innerer Machtstreit begann, hat sich zu einem der schlimmsten Konflikte unserer Zeit ausgeweitet. Etwa 150.000 Menschen wurden schon getötet, 11 Millionen aus ihrer Heimat vertrieben. Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Katastrophe weltweit. In London hat heute eine internationale Sudan-Konferenz begonnen. Vertreter aus fast 20 Staaten beraten über mögliche Wege aus dem Konflikt und über konkrete Hilfen für die notleidende Bevölkerung. Organisiert wird das Treffen von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Afrikanischen Union. Christoph Prössl.
Mit einem Appell wendete sich die geschäftsführende Außenministerin von Deutschland, Annalena Baerbock, an die Konferenzteilnehmer in London.
How can we forget the world's largest humanitarian crisis? The 30 million who cannot survive without humanitarian assistance. The horrific reports of women and children being raped.
Wie konnten wir die humanitäre Krise im Sudan nur vergessen? Die 30 Millionen Menschen, die auf Hilfen angewiesen sind, die Frauen und Kinder, die vergewaltigt wurden, sagte Baerbock. Und auch der britische Außenminister David Lammy sagte, es müsse deutlich werden, dass die Staatengemeinschaft den Sudan nicht vergessen habe.
Let's show them and the world that we've not given up on them. We've not given up on Sudan.
Die deutsche und die britische Regierung machten zu Beginn der Konferenz Hilfszusagen. Deutschland ist bereit, weitere 125 Millionen Euro zu geben, Großbritannien etwa 140 Millionen Euro. An der Konferenz nehmen Vertreter aus 17 Ländern und von 5 multilateralen Organisationen teil, zum Beispiel von der Europäischen Union, der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga. Auf der Agenda stand aber nicht nur die Unterstützung der Zivilbevölkerung, der Vertriebenen, der Hungernden. Es ging bei diesem Treffen auch darum, die Bemühungen, einen Frieden auszuhandeln, zu koordinieren. David Lammy begründete die Notwendigkeit so. 4 Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflohen. Die Krise destabilisiert die ganze Region. Es wäre also strategisch falsch, den Sudan zu vergessen.
To forget Sudan.
Im Sudan bekämpfen sich 2 Kriegsparteien, die Armee auf der einen Seite, die sogenannte RSF-Miliz auf der anderen Seite. Vertreter der beiden Parteien lehnten es ab, nach London zu kommen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, kritisierte die Unterstützung aus dem Ausland für die beiden Kriegsparteien. Er sei besorgt, dass weiterhin Waffen in den Sudan gelangten. Annalena Baerbock betonte, es könne keine militärische Lösung geben.
There cannot be any military solution. This war must end.
Der Krieg müsse sofort enden. Baerbock forderte die Kriegsparteien auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Bereits am Montag hatte sie von den Golfstaaten gefordert, sich stärker für einen Frieden zu engagieren. Die nationale Armee wird von Ägypten und Saudi-Arabien unterstützt, die RSF-Miliz von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Christoph Prössl über den Beginn der Sudan-Konferenz heute in London. Vor 2 Wochen ist die Frist abgelaufen. Die Frist, um Pakistan freiwillig zu verlassen. Seitdem wird abgeschoben. Menschen aus Afghanistan, die teils schon seit Jahrzehnten im Nachbarland Pakistan leben, müssen in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren. Mehr als 120.000 Menschen aus Afghanistan haben Pakistan freiwillig verlassen. Etwa 26.000 haben die Behörden abgeschoben. In ein Land, in dem inzwischen die islamistischen Taliban das Sagen haben. Franziska Amler über Abschiebungen in eine ungewisse Zukunft.
Sie sitzen auf überfüllten Lastwagen mit allem, was sie noch besitzen. Kanister, Säcke, Habseligkeiten, gestapelt auf den Dächern der Trucks. Viele haben kaum mehr als das, was sie am Körper tragen, als sie den Grenzübergang Torham im Nordwesten Pakistans erreichen. Anfang März teilten ihnen die pakistanischen Behörden mit, dass sie das Land verlassen müssen, innerhalb von 3 Wochen. Ganze Familien, die seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in Pakistan leben, sowie Shahbaz Khan. Der 50-Jährige musste alles zurücklassen, wie er der Nachrichtenagentur AFP erzählt. Diese Leute haben unsere Häuser durchsucht und uns hierher gebracht. Wir haben unser Vieh und unsere Traktoren verkauft, aber das Geld ist dort geblieben. Ich habe Afghanistan noch nie gesehen. Dies ist mein erstes Mal. Ich mache mir Sorgen, wie meine Kinder dort leben werden. Pakistan hat uns sehr viel Unrecht angetan. Seit Anfang April haben nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 120.000 Afghaninnen und Afghanen Pakistan verlassen. Die meisten aus Angst, freiwillig. Zehntausende seien allein in den vergangenen 2 Wochen abgeschoben worden. Es ist eine weitere Phase einer groß angelegten Abschiebekampagne. Betroffen sind rund 800.000 Menschen, die zuvor jahrelang mit der sogenannten Afghan Citizen Card in Pakistan lebten, einem speziellen Ausweis. Nun jedoch gelten auch diese offiziell registrierten Afghanen plötzlich als illegal. Seit Ablauf der Frist haben die Behörden damit begonnen, Menschen festzunehmen und in Abschiebezentren zu bringen. Die Taliban in Afghanistan forderten Pakistan auf, den Menschen keinen Schaden zuzufügen. Ihr Hab und Gut müsse geschützt werden, sagte Abdul Salam Hanafi, ein ranghoher Taliban. Unsere einzige Bitte an unsere pakistanischen Brüder ist, unsere langjährigen Beziehungen zu berücksichtigen. Das afghanische und das pakistanische Volk sind Brüder. Unsere Beziehung ist historisch gewachsen, keine Eintagsfliege. Wir kommen nach Pakistan, sie kommen zu uns. Diese brüderliche islamische Nachbarschaftsbeziehung muss bewahrt werden. Doch das Verhältnis der beiden Länder hat sich deutlich verschlechtert. Die pakistanische Regierung macht afghanische Staatsangehörige für einen Anstieg der Terroranschläge im eigenen Land verantwortlich. Immer wieder heißt es, sie seien zunehmend an Angriffen auf Sicherheitskräfte beteiligt. Beobachter vermuten, Islamabad wolle mit den Abschiebungen den Druck auf die Taliban erhöhen. Auf den Straßen der Hauptstadt Islamabad sind die Meinungen gespalten. Das Land habe eine sehr gute Entscheidung getroffen, meint etwa dieser Mann. Man sollte sie komplett rausschmeißen, denn die Bevölkerung Pakistans ist so groß, dass wir das nicht bewältigen können. Wir haben keinen Plan für die Zukunft. Pakistan ertrinkt in Krediten. Wenn in einer solchen Situation Menschen aus anderen Ländern kommen und hier leben, werden sie uns zur Last fallen. Diese junge Studentin hingegen kritisiert die Abschiebung scharf. Sie tun nicht das Richtige, denn die Afghanen leben schon lange hier. Es ist also auch ihr Land. Sie sollten die gleichen Rechte haben wie wir. Langfristig plant die Regierung in Islamabad, bis zu 3 Millionen Afghaninnen und Afghanen zurückzuschicken. In ihre Heimat drohen den Geflüchteten Armut, Hunger und im schlimmsten Fall Verfolgung.
Ein Bericht von Franziska Amler.
Kultur.
Die Singer-Songwriterin Hannah Cohn lebt so etwas wie den Hippie-Traum. Mitten in den Bergen der Appalachen gehört sie zu einer kreativen dörflichen Gemeinschaft, in der sie zusammen mit ihrem Lebensgefährten, dem Musiker Sam Evian, ein Tonstudio betreibt. Dementsprechend unaufgeregt und entschleunigt klingt ihr dort aufgenommenes neues Album. Earth Star Mountain heißt es. Außer ihrem Mann, der das Ganze produziert hat, ist auch Pop-Prominenz wie Sufjan Stevens mit an Bord. Götz Steger hat das Album schon gehört.
Sommer, Sonnenschein, eine zarte Brise aus kalifornischem Softpop der 60s mit mehrstimmigen Flöten und einem tiefen, entspannten Groove. Dazu Hannah Cohens zarter Gesang über die stete Veränderung, die nun mal zum Leben und zur Natur gehört. Das klingt ein bisschen nach heile Welt, aber warum auch nicht, wenn man sich dabei für einen Moment von den Irrungen und Wirrungen der Gegenwart erholen kann. Das ist der Song Earth Star. Ob es den Earth Star Mountain, nach dem das Album benannt ist, tatsächlich gibt, habe ich Hannah Cohen gefragt.
Earth Star Mountain exists in my mind and also in my backyard.
Der Earth Star Mountain existiert in meiner Fantasie, Aber es gibt den Earth Star auch in meinem Garten. So heißt nämlich ein Pilz, den ich dort entdeckte. Ich habe so etwas noch nie vorher gesehen. Er sieht aus wie von einem anderen Stern. Mir diente als Erinnerung, mich aufs Schreiben zu konzentrieren.
It's a reminder to stay focused and continue writing.
Dream Pop mit sphärischen Keyboards, Chorstimmen unter anderem von Sufjan Stevens und einer im Hall schwebenden Pedal-Steel-Gitarre, gespielt von ihrem Lebensgefährten Sam Evian, der das Album auch produziert hat. Die beiden haben sich in ihrer Scheune auch ein Studio eingerichtet, das Flying Cloud Recordings. Lässt sich das Berufliche und Private da noch auseinanderhalten?
Working on music with your significant other.
Mit dem Lebenspartner musikalisch zu arbeiten, ist eine heikle Angelegenheit, bei der Behutsamkeit gefragt ist. So schön es ist, durch die Musik verbunden zu sein, so ist es manchmal wichtig, sich gegenseitig als Musiker und nicht als Partner zu sehen und umgekehrt.
And think of him as a musician and vice versa.
Zwischen 9 eigenen Songs findet sich die Ennio Morricone-Komposition Una Spiaggia. Wie kam sie auf das Stück?
Driving across Utah and this horizon line and seeing.
Ich fuhr durch Utah. Der Horizont mit seinen Farben sah unglaublich aus. Dazu hörte ich Una Spiaggia a Mezzogiorno mit der immer weiter aufsteigenden Melodie, gesungen von Edda Dell'Orso, die einen Stimmumfang von 3 Oktaven hat. Das alles hat mich in dem Moment überwältigt.
It just hit me.
Una Spiaggia passt mit seinen verträumten Harmonien sehr gut in die nostalgische Stimmung des Albums. Hannah Cohens Gesang ohne Worte erklimmt hier ungeahnte Höhen. Hannah Cohens Earth Star Mountain klingt genau nach dem Ort, an dem das Album entstanden ist. Ein zauberhaftes Idyll in den Bergen, in dem das Zwitschern der Vögel und das Summen der Insekten ab und zu von der Musik aus der Scheune angereichert wird.
Götz Steger über das neue Album von Hannah Cohen, Earth Star Mountain.
Standpunkte.
Die Reformpläne von Union und SPD im Gesundheitssektor sorgen weiter für Diskussionen. Experten warnen schon vor weiter steigenden Sozialbeiträgen und auch geplante Änderungen für Patienten, die zu einem Facharzt wollen, stoßen bei vielen nicht auf Beifall. Unsere Gastautorin Kaya Klapser von der Zeitung Die Welt meint, der schwarz-rote Koalitionsvertrag sei bei den Zukunftsthemen Gesundheit und Pflege eine Enttäuschung.
Mit die größte Herausforderung im Gesundheitssystem, nämlich die Stabilisierung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, bleibt völlig auf der Strecke. In den Kassen klafft ein milliardenschweres Defizit, die Beiträge steigen auf Rekordhöhe und trotzdem wurden keine kurzfristigen Entlastungen vorgelegt. Lediglich die Einberufung einer Kommission, die erst in 2 Jahren Ergebnisse vorlegen soll. Diese Untätigkeit ist auch für die deutsche Wirtschaft ein Problem, die durch die steigenden Sozialabgaben zunehmend belastet wird. Besonders eifrig zeigten sich die Koalitionäre hingegen bei einem ganz anderen Thema. Sie wollen ein sogenanntes Primärarztsystem einführen. Das bedeutet, dass Patienten nur noch mit einer Überweisung vom Hausarzt künftig zu einem Facharzt gehen können, etwa zu einem HNO oder Orthopäden. So soll die Gesamtzahl der Facharztbesuche reduziert und die Wartezeit auf einen Termin für alle Patienten verringert werden. Doch das Ergebnis wird vermutlich ein ganz anderes sein. Überlastete Hausärzte, die gar nicht erst die Kapazitäten haben, ständig Überweisungsscheine auszustellen. Kurzum, der Koalitionsvertrag, wird er denn auch umgesetzt, sieht eine toxische Kombination vor. Weiter steigende Beiträge und gleichzeitig die Einschränkung der freien Arztwahl. Für die gesetzlich Versicherten ist das eine überaus schlechte Nachricht.
Sagt Kaya Klapser von der Welt. Auch der Südkurier aus Konstanz sieht das geplante Primärarztsystem kritisch.
Zunächst einmal müssen Patienten dafür einen Hausarzt finden, der sie noch aufnimmt. Wer schon einmal in einen neuen Wohnort gezogen ist, weiß, wie schwer das ist. Das gilt vor allem für den ländlichen Raum. Aber die Glücklichen, die einen Hausarzt haben, müssen teilweise wochenlang auf einen Termin warten. Es gibt in Deutschland weitaus mehr Fachmediziner als Allgemeinmediziner. Wie sollen Patienten also schneller versorgt werden, wenn sie alle zunächst durch das Nadelöhr Hausarzt müssen? Hier schrammt der Koalitionsvertrag an der Realität vorbei.
Viele Zeitungskommentare beschäftigen sich mit einer Personalie, mit Carsten Linnemann. Der CDU-Generalsekretär und enge Vertraute von Parteichef Merz galt als aussichtsreichster Kandidat für das Amt des Wirtschaftsministers. Linnemann hat aber nun klargestellt, dass er kein Minister werden will. Und begründet hat er es damit, dass er als Generalsekretär besser einen Politikwechsel forcieren kann. Die Stuttgarter Zeitung findet die Entscheidung richtig.
Bei der Neufassung des Grundsatzprogramms hat Linnemann Merz geholfen, der Partei ein Profil zu geben. Als Linnemann Generalsekretär wurde, konnte man die berechtigte Frage stellen, ob er CDU-Chef Merz politisch nicht zu ähnlich ist. Jetzt muss Merz in die Kanzlerrolle hineinwachsen und auch alle ansprechen, die ihn nie wählen würden. Merz muss ein anderer werden. Deshalb ist es gut für die CDU, wenn Linnemann bleibt, wer er ist und was er ist.
Und das waren die Standpunkte, heute zusammengestellt von Gisela Former.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0 Uhr mit Resa Waffa. Die elektronische Patientenakte soll ab dem 29. April schrittweise in ganz Deutschland eingesetzt werden. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach in einem Brief an die Entwicklerfirma angekündigt. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Der SPD-Politiker schreibt, dass nun alle nötigen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Zuvor hatten Fachleute davor gewarnt, dass Gesundheitsdaten nicht gut genug geschützt sind. Mit der EPA können Ärztinnen und Ärzte auf wichtige Informationen ihrer Patienten zugreifen, etwa Befunde anderer Ärzte, Impfungen oder Rezepte. Bis Oktober können Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, ob sie die elektronische Akte nutzen wollen. Danach müssen sie sie einsetzen. Patientinnen und Patienten können der Nutzung widersprechen.
Der Klimawandel zeigt nach Einschätzung von Experten immer häufiger und immer heftiger Auswirkungen in Europa. Nach einem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie war 2024 das bislang heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem hätten Extremwetter wie Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Mindestens 335 Menschen seien durch die Wetterextreme ums Leben gekommen. Mehrere Staaten fordern ein Ende des Blutvergießens im Sudan. Im Rahmen einer Konferenz in London verlangten sie zudem Zugang zu humanitärer Hilfe für die notleidenden Menschen. Die Gastgeberländer nannten es das Wichtigste, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Eine Teilung des Landes müsse vermieden werden, so Großbritannien, Deutschland und Frankreich sowie die EU und die Afrikanische Union. Der Bürgerkrieg tobt in dem Land seit 2 Jahren. Borussia Dortmund ist im Viertelfinale der Fußball-Champions League ausgeschieden. Das Team von Trainer Niko Kovac hat zwar das Rückspiel gegen den FC Barcelona mit 3:1 gewonnen, das Hinspiel war aber 4:0 für die Katalanen ausgegangen. Aus der Sportredaktion Armin Lehmann.
Es hätte der Abend für ein Wunder werden können, wenn zum Beispiel das vermeintliche 4:1 von Julian Brandt gegolten hätte und die Abseitsfahne unten geblieben wäre. Hätte Trippelpacker Serou Girassi noch ein viertes Tor oder Rami Benzebaini nicht ein höchst unglückliches Eigentor fabriziert. Hätte, hätte, hätte. Am Ende stand zwar dem früheren Bundestrainer Hansi Flick der kalte Angstschweiß auf der Stirn, doch sein